Releases brauchen in der Perl-Welt üblicherweise bei großen Versionssprüngen ein bisschen länger, aber kleine Entwicklerversionen werden jeden Monat veröffentlicht, damit man einen guten Einblick bekommen kann, was gerade der aktuelle Stand der Entwicklung ist. Und damit möglichst viele Menschen wissen, wie das geht, dürfen das nicht nur wenige Perl-Koryphäen machen, sondern viele Entwickler sind eingebunden und dürfen mal so ein Entwickler-Release machen. Max, der jetzt den nächsten Vortrag hält, durfte das schon mal tun und erklärt uns jetzt, wie das geht und was man dafür alles wissen muss. Ich bin ziemlich gespannt, wie es funktioniert und vielleicht ist ja der eine oder andere von uns Zuschauern in den nächsten Monaten auch dabei und darf sowas mal machen.
Hallo zusammen, mein Name ist Max Maischein und ich freue mich, euch jetzt noch was erzählen zu können zum Thema Perl Entwickler Releases. Even you can release Perl. Jedermann kann ein Perl veröffentlichen. Ist der Vortrag für euch? Ich hoffe mal, auf jeden Fall ist er für euch interessant, wenn ihr Interesse habt an Perl und vielleicht ein bisschen an Entwicklungsprozessen beziehungsweise in diesem Fall an Veröffentlichungsprozessen, wie man aus einem entwickelten Produkt eine neue Version macht. Was möchte ich euch zeigen? Ich möchte hauptsächlich den Entwicklungs- oder Veröffentlichungsprozess von Perl etwas entmystifizieren, eben einen Blick hinter die Kulissen werfen, wie kommt ein neues Perl-Release in die Welt, beziehungsweise auf CPAN. Und ja, dabei eben auch betrachten, was ein Release-Manager tatsächlich tut, und auch, was ein Release-Manager nicht als Aufgabe hat. Und genau, auch noch ein bisschen was dazu sagen, warum man das vielleicht machen möchte oder warum nicht. Genau, mein Name ist Max Maischein. Ich arbeite für die DZ Bank AG in Frankfurt, die Deutsche Zentralgenossenschaftsbank. Das ist die Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken. Und mein aktueller Jobtitel dort ist Digital Currency Expert. Ich beschäftige mich also beruflich mit digitalen Währungen, digitalem Zentralbankgeld und Diem, also der Facebook-Währung. Nicht wirklich zählen dazu Bitcoins, aber das ist, glaube ich, das, worunter sich die meisten was vorstellen können. Außerdem bin ich auch noch bei Frankfurt PM, den Frankfurt Perlmongers, im Vorstand. Wir organisieren eben den deutschen Perl-Workshop seit 2011 und genau dieses Jahr eben online und nächstes Jahr dann hoffentlich wieder als Präsenzveranstaltung in Leipzig. Ja, mein Name steht als Mitwirkender in den Perl-Releases drin. Hier. Und der steht da jetzt nicht drin, weil ich so ein C-Crack bin und so viel C programmieren kann, sondern eigentlich steht er da nur drin, weil ich Entwickler-Releases von Perl veröffentlicht habe. Und zwar behauptet Git, dass ich das für die Version 5.15 gemacht habe, 5.15.8, die Version 5.17, 5.17.10, um es genau zu machen, die Version 5.21.7 und jetzt im November 2020 die Version 5.33.5. Genau, was bedeutet das? Ja, Perl wird zwar im global-galaktischen von den Perl 5 Porters veröffentlicht, das ist aber keine abstrakte Entität, sondern das sind tatsächlich Personen, die das veröffentlichen und zwar seit 2009 regelmäßig, jeden Monat wird eine Entwicklerversion von Perl veröffentlicht, aus der wird dann einmal im Jahr die stabile Version gemacht, so im März, April oder Mai wird die stabile Version von Perl dann veröffentlicht. Und genau, so eine Veröffentlichung einer Perl-Version ist mehr als nur das Repository auf CPAN hochladen, aber nicht wirklich viel mehr. Genau, das Repository von Perl liegt auf GitHub und da gibt es zwei interessante Dateien, wenn man sich für die Veröffentlichung von Perl interessiert, nämlich einmal im Verzeichnis Porting, der Release Manager Guide. Da stehen die einzelnen Schritte drin, die man abarbeiten muss, um ein neues Perl Release zu veröffentlichen. Und auch wieder unter Porting das Release Schedule Pod. Da sind die Daten drin, zu denen die nächsten Perl-Versionen veröffentlicht werden sollen, zusammen mit den Versionsnummern und den Leuten, die sie hoffentlich auch veröffentlichen. Ja, es gibt zwei Release-Versionen von Perl. Einerseits die stabile Release-Version, die wird vom Pumpkin gemacht. Das ist momentan der Sawyer. Der ist verantwortlich für die schwierigen Entscheidungen. Und dann gibt es eben den monatlichen Release-Manager, der wechselt jeden Monat ein neuer. Das kann jeder sein. Und der Release-Manager hat nur leichte Entscheidungen zu treffen. Im schlimmsten Fall ist es die Entscheidung, werfe ich diesen Patch wieder raus, damit das Release überall funktioniert oder nicht. Ja, und er hat auch erstmal weniger Git-Zugriffsrechte auf GitHub als ein normaler Release-Manager, also als der Pumpkin. Muss aber nicht sein. Wenn man ansonsten ein Commit-Bit hat, dann hat man das, behält man das natürlich. Genau, was sind die Unterschiede zwischen den Perl-Versionen? Die stabile Perl-Version wird jährlich veröffentlicht, so März, April, Mai normalerweise, sagen wir mal im zweiten Quartal. Die stabile Version hat eine gerade Versionsnummer, das heißt irgendwie die nächste Version ist die 534, 34 ist gerade. Und wer sich zurückerinnert, die Versionsnummern, die ich veröffentlicht habe, waren alle ungerade Versionsnummern 5.15, 5.17, 5.31 und 5.33. Genau, diese stabile Version ist auch das, was überall zum Einsatz kommt, was von den Linux-Distributionen verwendet wird. Und aus so einer stabilen Version wird auch Strawberry Perl gebaut und auch Homebrew nimmt so eine stabile Version. Die Entwicklerversionen werden monatlich gemacht, so um den 20. herum. Und die haben immer eine ungerade Versionsnummer. Daran könnt ihr sie erkennen. Aktuell ist die 533, diese Versionsnummer. Die werden natürlich nirgendwo supported. Die werden aber gerne verwendet für CPAN-Testing, um eben zu gucken, ob irgendwelche Module durch Änderungen kaputt gegangen sind. Genau, wer plant, wirklich vom ersten Tag an eine stabile Perl-Version direkt einzusetzen, sollte auf jeden Fall vorher seinen Code mit der Entwicklerversion getestet haben. Der Unterschied zwischen einer stabilen Version und den letzten beiden Entwicklerversionen sollte sehr gering sein. Genau, wie könnt ihr jetzt auch ein Release-Manager werden? Naja, erstmal müsst ihr es wollen. Warum sollte man sowas wollen? Vielleicht möchtet ihr einfach bei Perl mithelfen oder so. Dann müsst ihr es ein bisschen üben, ein bisschen vertraut sein mit Git, mit Repositories im Allgemeinen und dem Kompilieren von Perl. Dann müsst ihr euch melden beim Sawyer oder bei dem jeweiligen Pumpkin. Und ja, letzten Endes müsst ihr es dann auch noch machen. Aber es sind alles keine schwierigen Schritte. Warum soll ich überhaupt sowas machen, ein Perl-Entwickler-Release veröffentlichen? Naja, für gewisse Werte von Spaß macht es Spaß. Es ist ein Hobby. Ich organisiere Perl-Workshops, ist auch ein Hobby. Ist sicherlich auch manchmal anstrengend, aber letzten Endes macht es eben auch Spaß. Und natürlich die Berühmtheit, ganz klar, meinen Namen zu sehen auf der Liste der Mitarbeitenden an Perl, ist ein super Ding. Und daran kratze ich natürlich jetzt, wenn ich euch zeige, was da eigentlich dahinter steckt, dass das gar nicht so viel Arbeit ist und so Großartiges ist. Aber ja, der Spaß überwiegt, ehrlich gesagt. Dann müsst ihr es eben üben. Was sind die Schritte, die man im Groben machen muss, um ein neues Perl Release zu machen? Naja, man muss die Perl Source Code aus Git herunterladen, einige Files mit aktuellen Informationen aktualisieren, dann das Perl kompilieren und die Testsuite durchlaufen lassen. Und wenn das alles geklappt hat, den Release-Tabor zusammenbauen und hochladen. Und ja, der Perl Source Code besteht einerseits aus dem Configure-Script, ein riesengroßes Shell-Script in der Meta-Config-Distribution, dann natürlich dem C-Source Code, der das eigentliche Perl ausmacht, und die vielen Perl-Module, die eben Perl erst zu Perl machen. Dann sind noch so ein paar andere Sachen dabei, eben Dokumentationen und Selbsttests und sonstige Sachen. Ja, genau. Um Perl zu bauen, gucken wir uns erstmal mittendrin ein paar Schritte an, weil das die Schritte sind, die man öfters machen muss und mit denen man auch hauptsächlich vertraut sein sollte, nämlich das Kompilieren von Perl. Das findet erstmal statt dadurch, dass das Configure-Script laufen gelassen wird. Dadurch wird ein Makefile erzeugt, was auf eure Maschine zugeschnitten bzw. die Maschinenarchitektur und das Betriebssystem zugeschnitten ist. Und dann wird mittels Make aus diesem Makefile erst MiniPerl erstellt. MiniPerl ist ein kleines statisches Perl, das kann keine externen Bibliotheken verwenden, die nicht direkt beim Bauen von Perl von MiniPerl mit dazu geschrieben wurden. Aber dieses Mini-Perl ist dann super praktisch, weil in einem zweiten Schritt wird dann von Make zusammen mit Mini-Perl das echte Perl gebaut, was dann auch installiert werden kann. Und der letzte Schritt ist dann das Kommando Make-Test. Damit durchläuft Perl seine Test-Suite und wenn da keine Fehler auftreten, die nicht erwartet sind, dann habt ihr die innere Ruhe, dass dieses Perl-Release nicht schlechter ist als das Perl-Release aus dem letzten Monat oder vor der letzten Änderung. Und es ist immer schön, wenn eine Test-Suite ohne Fehlermeldung durchläuft. Genau. Damit solltet ihr leidlich vertraut sein, jetzt nicht mit jedem einzelnen Teil, aber mit diesen beiden Schritten. Erst Configure laufen lassen und dann Make-Test laufen lassen. Make führt dann automatisch, wenn ihr sagt, ihr wollt Make-Test laufen lassen und ihr habt Mini-Perl noch nicht kompiliert oder Perl noch nicht neu kompiliert, dann macht Make das für euch automatisch. Und genau, ihr werdet als Release-Manager eben ein paar kleine Änderungen machen und dazwischen öfters mal Perl überprüfen, dass auch alle Selbsttests von Perl noch passen. Genau. Ich habe schon gesagt, ihr werdet das ein paar Mal machen müssen. Deswegen ist es schön, wenn der Selbsttest relativ zügig durchläuft. Normalerweise dauert ein serieller Testdurchlauf etwa 20 Minuten. Das ist furchtbar, wenn man irgendwie gerade beim letzten Schritt vor dem Upload auf CPAN ist, aber der Testsuite hatte noch einen Fehler ausgeworfen, also hat man, keine Ahnung, irgendwie den Tippfehler korrigiert und will jetzt eigentlich das Upload auf CPAN machen, aber man muss ja noch 20 Minuten auf die Testergebnisse warten. Das ist, wenn man es zum dritten oder vierten Mal gemacht hat, echt nervig. Aber es gibt zum Glück Wege, das deutlich zu beschleunigen, weil Make zum Glück parallel laufen kann. Und wenn man die passende Maschine hat, und heutzutage sind fast alle Maschinen passende Maschinen, dann kann man eben die Testsuite und das Bauen von Perl massiv beschleunigen, indem man hier jetzt in dem angegebenen Beispiel die Schritte eben parallel, also 8 C-Compiler parallel starten lässt. Damit werden eben Mini-Perl und Perl relativ zügig gebaut. Und auch die Test Suite kann man parallel laufen lassen. Und genau, damit kann man die Zeit dann auf 2 Minuten, auf 2 Minuten runterdrücken. 2 Minuten ist zwar immer noch nicht irgendwie total interaktiv oder so, aber deutlich, deutlich besser als irgendwie 20 Minuten warten zu müssen, nur um zu sehen, dass man den Tippfehler korrigiert hat. Oder noch schlimmer, um zu sehen, dass hinter dem ersten Tippfehler noch ein zweiter Tippfehler war. Ja, das ist frustrierend, deswegen auf jeden Fall angenehmer, wenn es die Maschine hergibt. Genau. Perl bauen ist die eine Sache. Perl lebt aber in einem Quellcode-Kontrollsystem namens Git. Kennt ihr wahrscheinlich schon. GitHub ist eine große Webseite, die auch auf Git basiert. Und es gibt eben ein paar Git-Kommandozeilenbefehle, die ihr braucht, um eine neue Version von Perl zu veröffentlichen. Git Checkout, das checkt den aktuellen Pfad oder den aktuellen Stand aus der Quellcode-Verwaltung aus. Git Pull holt den aktuellen Stand vom zentralen GitHub-Server. Git Clean räumt alles auf, was nicht unter der Quellcode-Verwaltung steht. Das ist wichtig, wenn ihr irgendwie irgendwelche temporären Dateien rumliegen habt im Perl-Verzeichnis. Und Git Add ist der Befehl, um geänderte Dateien unter die Quellcode, also die Änderungen, wieder bei Git bekannt zu machen. Und mit Git Commit sagt ihr Git, dass ihr fertig seid mit dem aktuellen Satz der Änderung. Mit den Befehlen solltet ihr euch leidlich heimisch fühlen. Ihr braucht es nicht, wenn ihr alles im Release Manager genau richtig macht. Aber meistens macht man nicht alles auf Anhieb richtig, sondern es fällt einem doch nachher noch was ein, was man geändert haben wollte bei einem Commit. Und ja, deswegen hilft es, wenn die Befehle euch leidlich bekannt sind. Ach, oh, und Git Push gibt es natürlich auch noch. Das ist der Befehl, mit dem man seine Änderungen dann zurück an das zentrale Git-Repository auf GitHub in unserem Fall schiebt. Das macht man aber ohnehin erst, nachdem man die neue Version von Perl auf CPAN hochgeladen hat. Genau. Ich rede so viel von manuellen Schritten. Warum ist das nicht alles automatisiert? Mit Automatisierung beschäftige ich mich viel. Quasi auf jedem Perl-Workshop finde ich irgendwo ein Topic, wo ich über Automatisierung reden kann. Um was zu automatisieren, muss man es verstehen. Und insbesondere muss man auch verstehen, welche Sachen schiefgehen können. Ja, gerade wenn man irgendwie was leidlich Stabiles oder etwas leidlich stabil automatisieren können möchte, muss man irgendwie feststellen können, es ist etwas schiefgelaufen und am besten auch noch feststellen können, was genau schiefgelaufen ist und was tue ich denn jetzt. Ich habe ein bisschen von den Schritten im Release Guide automatisiert und meine geheime Hoffnung ist natürlich, dass ich auch andere Leute motivieren kann, sich das mal anzuschauen und vielleicht das ein oder andere Programm zum Unterporting zu erweitern oder noch besser zu automatisieren, sodass weniger Schritte für Menschen erforderlich sind. Genau, ich habe es schon erwähnt, um Release Manager zu werden, sollte man möglichst einen Patch schon mal so veröffentlicht haben. Das ist einfach, damit ihr es mal kennengelernt habt, wie denn generell der Prozess bei Perl ist zum Akzeptieren von Änderungen und dass ihr auch gezeigt habt, dass ihr so grob eben mit Git umgehen könnt. Das kann ein ganz schlichter Dokumentationspatch sein, was weiß ich, Tippfehler korrigiert oder kaputte Links korrigiert oder sowas, genau. Oder eben, wie ich es auch schon erwähnt habe, Links oder Skript unter Porting gibt es eben viele Skripte, Perl-Skripte, die zur Wartung von Perl selber benutzt werden. Und da kann man immer etwas, die Skripte etwas plattformunabhängiger machen. Viele dieser Skripte sind darauf ausgelegt, unter Linux zu laufen. Wenn man da ein paar Sachen rausnehmen kann, die irgendwelche Skripte auf Windows auch laufen lassen oder auf OS X, dann ist das zum Beispiel was. Ja, und genau, wenn ihr das habt und einen Patch akzeptiert habt und euch der Prozess nicht komplett abgeschreckt hat oder so und ihr weiterhin Lust habt, dann müsst ihr nur noch euch melden und sagen, dass ihr gerne auch Release Manager sein würdet. Das ist der Text meiner letzten Mail, die ich an den Sawyer geschrieben habe. Wenn der September noch nicht genommen ist, würde ich den machen. Ansonsten, wenn der Novembertermin noch frei ist, nehme ich den auch gerne. Und ja, der Sawyer hat mich dann auf Dezember geschoben. Okay, es war nicht November, wo ich es veröffentlicht habe, sondern Dezember. Aber genau, das war der Akt der Registrierung zum Release Manager. Ja, und dann muss ich es nur noch machen. Die ja, Arbeiten für ein Release kann man eigentlich an genau einem Tag durchführen, aber ich mache es eigentlich so, dass ich schon die Woche vorher anfange, so langsam ein bisschen aufzuräumen. Es gibt so ein paar Vorbereitungsschritte, die im Release Manager als Vorbereitungsschritte drinstehen. Die kann man machen, eben schon mal gucken, dass Perl grundsätzlich auf Linux kompiliert und wenn ihr eine Windows-Maschine habt, auch gucken, dass Perl unter Windows kompiliert. Das wird manchmal vergessen. Und genau, ansonsten ja, die Bestätigung, dass alle Berechtigungen da sind für den Release Manager, sind auch noch wichtig. Genau, und ansonsten eben einfach die Vorbereitungsschritte aus dem Release Manager Guide schon mal abarbeiten. Und ganz wichtig, euer kreativer Input oder eure kreative Ader könnt ihr in der Veröffentlichungsmail ausleben. Da wird traditionell, keine Ahnung, ein Absatz aus einem Buch oder ein Liedtext oder irgendein Gedicht genommen, was man eben dem neuen Perl-Release voranstellt. Das solltet ihr euch schon vorher überlegen, welcher Absatz da denn gerade besonders gut passt, eurer Meinung nach. Und genau, dann kommt irgendwann der 20. des Monats. Und genau, an dem macht ihr dann das Release. Ein Perl-Release macht zwar der Release Manager, aber man ist da nicht auf sich alleine gestellt. Es gibt viele hilfreiche Menschen, die einem dabei helfen können. Es gibt viele Leute, die das eben auch schon mal gemacht haben. Die halten sich meist oder die kann man meist auf dem IRC finden, in dem Channel P5P, Perl 5 Porters, auf irc.org. Wenn ihr eine Frage habt, oder eben gerade mitten im Prozess seid, irgendwie ein neues Perl-Release zu bauen und irgendwas euch komisch vorkommt oder ihr meint, dass irgendwas schiefgegangen ist, dann könnt ihr dort auf dem IRC auf jeden Fall fragen und Leute werden euch da sicherlich weiterhelfen. Genau, das mit dem Epigraph habe ich schon gesagt. Ja, genau, Gedichte, Literatur, Popsongs, alles Mögliche. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Genau. Eben für das Release, den Release Managers Guide, die Vorbereitungsschritte abarbeiten und genau, nicht in Panik verfallen ist gut. Eben am Tag der Release, das ist wahrscheinlich der 20. oder 21., vielleicht auch der 19., je nachdem, was ihr für ein Datum euch ausgesucht habt. Ich mache es immer so, dass ich mir einen Release-Tag suche, der an einem Freitag oder an einem Samstag ist oder an sonst einem Tag, wo ich mir etwa 8 Stunden frei halten kann. Frei halten heißt jetzt nicht, dass ich da gar nichts anderes mache, aber dass ich da keine gesellschaftlichen Verpflichtungen habe, mit jemandem telefonieren möchte oder mich tatsächlich mit jemandem persönlich treffe oder so. Es sind etwa 8 Stunden vor dem Rechner. Wenn man mehr Erfahrung hat, denke ich, kann man es auch in 4 oder wenn alles super glatt läuft, vielleicht sogar auch in 2 Stunden schaffen. Aber ja, so als Daumenregel ist es, denke ich, gut, sich 8 Stunden zu reservieren. Dann hat man auf jeden Fall nicht nach hinten raus irgendwie den Zeitdruck, dass man jetzt auf Teufel komm raus irgendwie alles durchdrucken muss. Das hilft mir persönlich zumindest sehr. Genau, das Release zu bauen ist tatsächlich eben den Release Manager Guide abarbeiten und wie ich schon gesagt habe, der IRC-Channel P5P hilft gerne. Genau, die Automation. Ich habe es schon angedeutet, warum brauchen wir überhaupt den Release Manager? Eben weil es Schritte gibt, die schiefgehen können, beziehungsweise auch Schritte gibt, die tatsächlich schiefgehen. Und es braucht dafür eben einen Menschen, der diese Schritte dann beurteilt, ob diese Fehlermeldung des Skriptes oder eines Checks auch ein tatsächlicher Fehler ist. Und wenn man das automatisieren will, wäre es halt cool, wenn man diese Fehler oder das Erkennen dieses Fehlers auch testen könnte. Und testen für Fehler von Sachen, die eigentlich immer klappen sollen, ist eine hakelige Sache, beziehungsweise eben schwierig. Und genau deswegen stützen sich viele Sachen da noch auf Menschen ab, die eben schlau draufschauen. Zum Beispiel. Einer der Schritte ist, dass man die letzte Perl-Entwickler-Version installiert und die neue Perl-Entwickler-Version und dann guckt, welche Dateien sind denn jetzt zusätzlich installiert worden. Und ups, wenn eben neue Dateien installiert wurden, dann erkennt das natürlich dieses Dev und meckert das als Fehler an. Aber dafür braucht es eben einen Menschen, um zu erkennen, ist das jetzt irgendwie was total schief gelaufen ist? Oder sind diese neuen Dateien, zum Beispiel neue Dokumentation oder neue Module, sind die tatsächlich dazugekommen? Oder ist tatsächlich ein vorher existierendes Modul jetzt nicht mehr im Perl Core drin, sondern wird separat verteilt. Das sind eben so Sachen, die kann man nicht automatisieren. Da muss ein Mensch mit Hirnschmalz drauf schauen. Genau. Ich habe eben so ein paar Schritte davon automatisiert in einem Perl-Skript. Dieses Perl-Skript lebt momentan noch auf GitHub unter app-rmg-tools. Die Idee ist, sobald es genügend Leute mal ausprobiert haben und selber ein Perl-Release gebaut haben, dass es dann auch in den Perl-Core reinkommt. Aber bisher habe es nur ich verwendet. Und da weiß ich halt nicht, ob es wirklich die Arbeit leichter macht oder nicht. Das Skript automatisiert das Bauen und eben einen Teil der Installationstests, eben Installationstests wie kompiliert und testet DBI noch korrekt Und funktioniert Inline 10 noch? Und was ist das dritte Modul? Ich glaube, Moose oder so wird auch noch geprüft, dass das auch noch funktioniert. Eben um die Chance zu reduzieren, dass die aktuelle Perl-Version und sei es nur eine Entwicklerversion zwar die eigene Testsuite erfolgreich absolviert, aber CPAN nicht funktioniert. Genau, was ich eben noch nicht gemacht habe und wenn da einer eine Idee hat oder sogar ein Patch hat, das wäre super cool, wie man eben das Diff zwischen der alten und der neuen Version automatisch und vernünftig abgleichen kann. Wenn es kein Diff gibt, ist das ja wahrscheinlich okay. Aber wenn es ein Diff gibt und das ständig als Fehler ausgeworfen wird, dann sehe ich eben das Problem, dass man, wenn es zu leicht ist, diesen Fehler zu ignorieren, gar nicht mehr auf die genaue Liste der Dateien guckt, die da als Diff ausgegeben werden. Und das halte ich für riskanter, als eben da jedes Mal frisch drauf zu gucken als Mensch. Genau, und idealerweise macht man diese Änderung oder schreibt sich seine Änderungswünsche auf, während man so ein Entwickler-Release gebaut hat oder direkt danach, weil da ist die Erinnerung noch frisch und hoffentlich auch der Enthusiasmus noch frisch, dass man fürs nächste Mal da ein paar Schritte automatisieren möchte. Genau, Patches sind sehr willkommen. Genau, ich habe euch jetzt vieles zum Perl-Release-Prozess erzählt. Was wünsche ich mir von euch? Ich wünsche mir natürlich von euch, dass ihr euch auch den Release-Prozess von Perl anguckt und da eben gerne Sachen aufräumt, ein paar Patches zum Beispiel für die Tools unter Porting schickt oder Patches, die im Bugtracker von Perl irgendwo noch liegen, um die sich keiner gekümmert hat, mal anschaut, umrührt, guckt, ob die auf aktuelles Perl noch anwendbar sind. Und natürlich, dass ihr auch bei eurer Lieblings-Linux-Distribution nachschaut, ob die irgendwelche Patches auf Perl anwenden und dass ihr zum Beispiel guckt, ob ihr diese Patches nicht schon in Perl selber unterbringen könnt. Genau. Der Release Manager Guide ist an sich auch ein interessantes Artefakt, der dokumentiert eben tatsächlich die Schritte oder einen Satz von Schritten, die man verfolgen kann, um ein neues Perl-Release zu veröffentlichen. Und der funktioniert. Das ist für Dokumentation extrem schön. Der Release Manager Guide sind eigentlich zwei Dokumente, nämlich einmal ein Dokument, um eine Entwicklerversion zu erzeugen und ein Dokument, um eine stabile Perl-Version zu veröffentlichen. Das ist ein bisschen hässlich, weil sich diese Schritte teilweise unterscheiden und leider auch so ein bisschen Go-to-Programming gemacht wird, für diesen Schritt aus, für Schritt 2 aus, für Schritt 3 aus, außer wenn du ein Dev-Release bist, dann führe Schritt 2 und 3 nicht aus. Das ist auch ein bisschen hässlich und auch da denke ich, wäre es toll, wenn jemand sich das mal anguckt und ja, das Ganze mehr in einen linearen Text mit Sprüngen nur nach vorne verwandelt. Ja, aber auch dafür denke ich, sollte man es selber einmal mit dem alten Text und einmal mit dem neuen Text gemacht haben. Und das war's. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ja, Fragen und meine Antworten dazu gibt's jetzt dann gleich live. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Max, für diesen coolen Vortrag. Danke, dass du es auf Deutsch nochmal so ausführlich dargestellt hast. Der Chat hat da interessante Fragen und eine kleine Anmerkung, nämlich, dass wir jetzt quasi in verwöhnten Zeiten leben. Früher zwischen Version 5, 6 und 5, 10 hat es überhaupt keine regelmäßigen Releases gegeben nach dem Plan, den du jetzt vorgestellt hast. Gut, dass das heute existiert. Dann kommen wir zu den Fragen. Eine Frage war, du hast ganz viel von Tests gesprochen und das sind ja häufig Funktionstests, die gucken, ob das, was passieren soll, auch passiert. Gibt es auch Benchmark-Tests, sodass wir merken, wenn Perl versehentlich langsamer werden würde?
Die gibt es auch, aber ich meine, die muss man irgendwie explizit anschalten oder eben bei einem, also mit einem bestimmten Make-Befehl ausführen. Und die werden auch nicht bei einem Entwickler-Release ausgeführt. Zumindest stehen sie da eben nicht im Release-Managers-Guide drin. Das ist auch eigentlich nicht Aufgabe des Release-Managers, darüber die Entscheidung zu fällen, ob das jetzt eine schlechte Performance ist oder nicht. Deswegen würde ich es auch dem Release-Manager nicht aufbürden, sondern da müsste man eigentlich eher, weiß ich nicht, so eine Bisection machen oder quasi jeden Patch mit einem Benchmark versehen, um zu sehen, wo die Performance dann den Bach runtergeht.
Aber wenn jemand an zeitkritischem Code arbeitet, dann gibt es sozusagen schon Tests, die man benutzen kann, um, also die man explizit aufruft und dann Sachen vergleichen kann.
Ja, oder es gibt Tests, die eben eine bestimmte Zeit lang laufen und man eben
Ah,
der
okay.
Vergleich zwischen Perl-Versionen, der findet halt nicht statt. Also innerhalb dieser Tests, sondern das muss man irgendwie extern vergleichen.
Genau, man kann dann Sachen messen und gegeneinander stellen.
Genau.
Dann war die Frage, ob es noch irgendwie größere Unterschiede gibt zwischen dem Windows-Prozess und dem Prozess für Linux. Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, da gibt es größere Unterschiede. Also nicht wirklich beim Bauen von Perl. Perl unter Windows baut direkt aus dem Makefile. Perl unter Linux braucht das Configure-Skript vorne dran. Aber die meisten hilfreichen Tools, die es gibt, funktionieren oder sind sehr Unix-lastig. Also da wird mal tar aufgerufen. Oder irgendwie sonst irgendein Unix-Tool, sodass die unter Windows nicht oder nicht alle funktionieren. Wenn man also unter Windows so ein Release bauen will und den Release-Manager-Guide durcharbeiten möchte, dann braucht man beides, Windows und Unix, um die Sachen zusammenzubasteln.
Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du das ja sehr gut erklärt und das klang, als ob du dich jetzt recht sicher fühlst. Würdest du sagen, du bist schon so sicher, dass du auch ein stabiles Release dir zutrauen würdest?
Also, mein Gott, rein technisch ist das nicht so das Ding, aber ja, so von der Verantwortung her ist es halt doch noch mal was anderes, da ein Stable Release dann rauszubringen. Ja, das sagen wir so, da ist der Prozess auch zeitlich etwas weiter gestreckt, eben so über 3 Tage oder so. Oder 2 Tage zumindestens, wo eben die besonders Mutigen das dann auch schon mal installieren und ein paar eigene Tests laufen lassen. Ja, von der Durchführung her ja, aber ach na ja.
Okay.
Also.
Technisch ja, aber überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man es machen möchte. Genau, dann hatten wir gestern in unserer Socializing-Runde im Jitsi-Chat schon ein bisschen miteinander gesprochen. Wie könnte man irgendwie Sachen noch besser dokumentieren, erklären, auch sichtbar machen? Und Twitch war ein großes Thema bei uns oder ähnliche Formate, einfach Online-Video-Content. Jetzt der coole Vorschlag, Max, du könntest doch mal so ein Development-Release machen. Und diesen Prozess bei Twitch streamen. Kannst du dir das vorstellen?
Mein Gott, also wenn es Leute gibt, die sich das angucken wollen, wie ich irgendwie genervt auf einen Bildschirm schaue oder angespannt, um zu sehen, ob die Testsuite jetzt durchläuft und so, also ja, warum nicht? Es macht es vielleicht auch bei der Durchführung ein bisschen interessanter, weil ich dann auch noch eben was dazu erzähle, warum ich es jetzt gerade mache und was mir diesmal wieder nicht gepasst hat am Testlauf oder so.
Dann bekommst du ja vielleicht auch noch spannende Rückmeldungen oder
Ja,
irgendwelche
genau, der Chat
Emojis, die
kann
dann
mich
irgendwie
anfeuern.
rausfliegen. Genau. Wir können ja auch im Chat mal noch die Äußerungen sammeln, wer das angucken würde. Oder vielleicht fühlt sich jemand nach Max' Vortrag motiviert, selber mal ein Release zu machen und der ist auch schon aktiver Twitch-User oder so. Also hat Lust zu machen.
Genau. Also ich denke, ich will mich da jetzt auch nicht unnötig vordrängeln oder so bei den Entwickler-Releases. Keine Ahnung. Irgendwann im Herbst oder so wahrscheinlich. Aber ja, mal gucken. Ist eine gute Idee zumindest.
Dann vielen Dank für die Q&A-Session und für die coole Einführung in das Thema. Dann starten wir jetzt in die Pause.